Moin! Bevor wir loslegen, habe ich ein paar kleine Ankündigungen. Erstens gibt es jetzt eine Podcast-Folge zum Thema Faktorraum auf speziellen Wunsch einer Person. Da habe ich versucht, nochmal verschiedene Dinge abzudecken, die häufig auch als Fragen kommen. Und dann werde ich eine Podcast-Folge machen, und zwar auch noch vor Ende der Vorlesungszeit, mit dem Thema Rang, Fehler, Tipps und Tricks. Denn gestern gab es dazu viele Fragen. Ich fand die auch alle sehr interessant. Und habe dann überlegt, an was für Beispielen kann man was besonders gut sehen? Warum ist es so wichtig, dass man beim Thema Rang korrekt arbeitet? Was für Fehler können passieren, wenn man sich eine Definition einprägt, die einfach nur so ein bisschen falsch ist, die erstmal richtig aussieht, die so aussieht, als sei es die gleiche wie die, die ich gegeben habe. Aber dann gibt es irgendwo Situationen, wo es dann doch nicht dasselbe ist. Und was kann da passieren? Ich werde einfach mal ein paar Beispiele sammeln, an denen man das gut sehen kann, damit Ihnen das bei der Prüfungsvorbereitung hilft. Denn das ist ein Thema, bei dem in der Prüfung viele Fehler passieren. Das mache ich auch noch vor der Pause. Und dann, wenn wir schon dabei sind, kann ich ja auch noch sagen, dass nächste Woche es nur am Donnerstag eine Vorlesung geben wird. Die Vorlesung am Freitag fällt aus. Das heißt, was wir bis Donnerstag schaffen, schön. Und ja, ich habe die Reaktion gesehen. Von Juhu bis Oh nein, war alles dabei. Das ist okay, das kenne ich schon. Ja. Kann sein, dass ich irgendwas mache, irgend so ein Blatt oder eine extra Podcast-Folge, aber die Vorlesung am Freitag, die wird auf jeden Fall nicht stattfinden. Das wissen Sie dann jetzt schon. Donnerstag ist die letzte. Wir sind auch gerade so gut im Stoff, dass es kein Problem ist. Fragen, bevor wir weitermachen. Ja, ein bisschen verpflichtend, ein bisschen Bonus und ist so ein Sammelsurium, verschiedene Dinge, einfach damit Sie nicht komplett rauskommen. Ja, und wenn ich merke, dass gewisse Themen immer wieder aufpoppen, ich gucke mein Skript nochmal durch und meine Notizen, dann kann es sein, dass ich über die vorlesungsfreie Zeit auch noch mehr Podcast-Folgen aufnehme zu Themen, bei denen ich das Gefühl habe, dass die für Sie wichtig sind. Und ich habe da so eine Anfrage gekriegt, ich muss mal schauen, wie weit ich da komme, die Top 100, vielleicht habe ich nur die Top 50, mal sehen, aber es gibt schon zahlreiche sehr verwegene Ideen, wie wir für Sie möglichst unterhaltsamen Prüfungsvorbereitungen machen können. Sie müssen aufpassen, wenn Sie mir solche Flausen in den Kopf setzen. Ich bin damit ja nicht alleine. Ich erzähle das dann weiter und die anderen haben dann zum Teil noch verrücktere Ideen. Es ist wirklich gefährlich. So. Wir haben gestern angefangen, über lineare Gleichungssysteme zu sprechen. Ist. ich schreibe, sei Y eine Lösung für dieses lineare Gleichungssystem? Wer hat jetzt nicht sofort ein Bild oder eine Gleichung im Kopf? Okay, danke für die Offenheit. Eine Lösung für dieses Gleichungssystem erfüllt, dass, wenn man das hier vorne einsetzt für x, dass dann diese Gleichung wahr ist. Das ist eine Lösung. Also, das heißt, y Stern a gleich e. Das ist die Erklärung für y soll eine Lösung sein.
Entschuldigung.
Ja?
Nach dem L ist es ein A oder ein
N? Das hier ist ein Paar für homogen. Danke für die Frage. Okay. Unsere allgemeine Lösungsmenge haben wir auch. Und jetzt ist der Witz, dass wir uns die basteln können aus aller Lösung, die wir kennen, für das Originalsystem und der kompletten Lösungsmenge des homogenen Systems. Von dieser Lösungsmenge wissen wir ja, dass sie einen Teilraum bildet, bla bla bla, haben wir gestern besprochen. Und das ist jetzt der Witz. Wenn Sie eine Lösung kennen und die Lösungsmenge des homogenen Systems, das dazugehört, dann kennen Sie alle Lösungen. Jetzt schreiben wir das jetzt einmal auf. So, das ist wieder ein H. L ist jetzt Y plus LH. Und da das ein Teilraum ist, haben wir uns ja gestern klar gemacht, ist das hier nichts anderes als eine Restklasse. Teilraum, Vertreter dazu, das ist eine Restklasse. Das heißt also, die vollständige Lösungsmenge unseres linearen Gleichungssystems können wir immer schreiben als eine Restklasse bezüglich des Teilraums, den wir für das homogene System. Das gibt uns ein bisschen Struktur. Vorher sah es ja so aus, als ob die Lösungsmenge irgendwas ganz Wildes ist, was so wild im Vektorraum verstreut ist. Ganz so ist es nicht. Es ist sozusagen ein verschobener Teilraum. Nur eine Aussage, die wir zeigen müssen, nämlich diese Gleichheit. Dieses insbesondere Zeug folgt daraus, das sieht man in der Struktur, und es folgt daraus, dass LH tatsächlich ein Teilraum ist. Das heißt, wir zeigen diese Gleichheit, und die zeigen wir ganz langweilig, indem wir zwei Inklusionen zeigen. Das können wir. Und zwar zeigen wir zuerst die Richtung Y Und jetzt zeigen wir jede Lösung, die ich mir basteln kann aus der, die ich kenne, und all diesen hier, ist auch wirklich eine Lösung für das ursprüngliche Gleichungssystem. Das heißt, wir zeigen, dass wir nicht auf einmal Fantasielösungen dazu kriegen, die in Wirklichkeit keine sind. So, das ist die eine Aussage, die wichtig ist. Und dann danach zeigen wir die andere Lösung, die zeigt uns, dass wir auch wirklich alles erwischen und dass wir nicht irgendwelche Lösungen dabei übersehen. Ja, wie zeigt man die Fusion von Mengen? Wir nehmen ein Element hier raus, zeigen, dass es da drin liegt. Also nehmen wir uns da mal ein Element her, sei dazu V aus dieser Restklasse Y plus LH beliebig. Und wie schreibe ich so ein Element aus dieser Restklasse hin? Na, ich brauche ein Element hier raus, dann kann ich V schreiben als Y plus dieses Element, wenn ich das richtig ausgesucht habe. Sei also W eine Lösung des homogenen Systems mit der Eigenschaft, dass ich das V schreiben kann als Y plus W. So nehme ich mir das her. Wenn ich zeige, dass dieses V, was ich mir jetzt so hingeschrieben habe, wenn ich zeigen kann, dass das eine Lösung ist für unser ursprüngliches System, dann bin ich fertig. Dann habe ich gezeigt, dass jedes Element hier raus. Das heißt, wir wissen, was wir zu tun haben. Wir müssen zeigen, V ist eine Lösung für das ursprüngliche System. Wie zeigt man, dass etwas eine Lösung ist für das ursprüngliche System? Man setzt den Vektor hier ein und zeigt, dass er diese Gleichung erfüllt. Das ist alles. Wir rechnen also einfach. Was ist denn mit diesem V? Wenn ich einfach mal V Stern A rechne. Ich möchte gerne, dass da rauskommt D. Denn dann bin ich glücklich und habe diesen Teil des Beweises erfolgreich absolviert. Jetzt ersetze ich V durch Y plus W. Ich habe immer noch die Matrixmultiplikation hier. Jetzt bräuchte ich sowas wie ein Distributivgesetz für die Matrixmultiplikation. Aber das hier sind ja Matrizen einer anderen Größe. Macht nichts. Es gab eine Übungsaufgabe dazu, und zwar in Serie 12. Da gab es diese Bonusaufgabe 4, in der es genau darum geht, dass Multiplikation mit einer festen Matrix einen Vektorraumhomomorphismus bewirkt. Und das hier ist genau die Verträglichkeit mit der Addition. Das heißt, Sie wissen schon, dass das funktioniert. Das hier darf ich anders schreiben, und zwar mit Serie 12, Aufgabe 4. Dann kann ich das schreiben als Y Stern A plus B Stern A. Kann man sich merken als so eine Art verallgemeinertes Distributivgesetz für das Rechnen mit Vektoren und Matrizen. Das geht immer nur, wenn all diese Dinge auch definiert sind. Man muss alles sinnvoll hinschreiben können. Okay, was wissen wir hier? Na, mal kurz überlegen. W löst das homogene Gleichungssystem, was dazu gehört. Das heißt, W Stern A ist der Nullvektor. Dann fällt das also weg und es bleibt Y Stern A übrig. Einfach nach Wahl von W aus dieser Menge. Und was ist Y Stern A? Naja, in den Voraussetzungen des Satzes steht ja, dass Y eine Lösung ist für das ursprüngliche Gleichungssystem. Eine Lösung ist man genau dann, wenn man hier einsetzt, diese Gleichung erfüllt. Das heißt, Y Stern A muss D sein. Das können wir jetzt da drüben einsetzen. Gleich D, da Y als Lösung gewählt war. Liegt also in Das dürfen Sie auch genauso verwenden. Okay, sei U aus L, das heißt U ist ein Lösungsvektor. Wir wollen zeigen, dass man U in dieser Form schreiben kann. Y plus etwas aus der Lösungsmenge LH. Und erstmal machen wir uns klar, was wir über Y und U wissen. Y ist ja als Lösung des Gleichungssystems hergenommen, das heißt Y Stern A gleich D. U ist auch als Lösung hergenommen, das heißt U Stern A ist auch gleich D. Jetzt wissen wir also, das sieht doch so aus, als könnten wir da irgendwas Schönes umformen, wo der Nullvektor rauskommt. Okay, gucken wir mal. Wir nehmen jetzt y plus minus u. Wir machen uns kurz klar, was mit minus u los ist. U ist ein Lösungsvektor. Vorsicht, minus u muss kein Lösungsvektor sein. Aber was wissen wir über minus u? Na, wenn wir minus u hier einsetzen, dann haben wir minus u Stern a gleich minus d. Man kann also mit minus u genauso rechnen. Und wir wissen, dass wenn wir hier diese Gleichung umformen wollen, also wir haben ja zwei Gleichungen und wir wollen jetzt einfach auf der einen Seite d minus d rechnen, dann kommt der Nullvektor raus, auf der anderen Seite y Stern a minus u Stern a. Und das können wir realisieren, indem wir machen y plus minus u und das alles zusammen Stern a. Das ist so eine Art Distributivgesetz für das Rechnen mit Matrizen und das funktioniert auch, wenn die Matrizen unterschiedliche Größe haben. Das ist so ähnlich wie das Argument, was man hier braucht oder die Rechnung, die man hier macht, wenn man zeigt, dass Multiplikation mit einer festen Matrix einen Vektorraum Homomorphismus beschreibt. So, was ist das also? Na, wenn ich das jetzt auseinanderziehe, so wie ich es gerade beschrieben habe, dann habe ich y Stern a plus minus u Stern a. Y Stern a kann ich durch d ersetzen. Und was mache ich hier? Na, dieses minus u kann ich ja machen zu minus 1 des Körpers mal u und dann steht da u Stern a, da weiß ich, das ist d. Also kann ich das schreiben als d plus minus 1 des Körpers mal d. Und das ist offensichtlich der Nullvektor, denn jetzt habe ich hier einmal d und einmal das additive Inverse von d und da kommt der Nullvektor raus. Das ist der Nullvektor in KOM, denn da landen wir mit diesen Vektoren. Heißt also, dass dieser Vektor, der hier steht, ein Lösungsvektor ist für das homogene lineare Gleichungssystem. Das homogene lineare Gleichungssystem kriegen wir ja, indem wir schreiben x Stern a gleich Nullvektor. Und wenn wir hier y plus minus u einsetzen, dann löst es das. Jetzt ist also y plus minus u eine Lösung für das homogene Gleichungssystem. Und jetzt schreiben wir das einfach um. Wir wissen ja, dass diese Lösungsmenge ein Teilraum ist. Das heißt, mit diesem Vektor liegt auch das additive Inverse dieses Vektors da drin. Das ist wichtig. Wir benutzen hier, dass das ein Teilraum ist. Im Allgemeinen ist es nicht so, dass das Negative einer Lösung des Gleichungssystems auch eine Lösung ist. Denn normalerweise ist ja diese Lösungsmenge kein Teilraum. Aber bei einem homogenen System, da ist es schon so, da ist die Lösungsmenge Teilraum, deswegen funktioniert das da. Jetzt darf ich es also umschreiben zu u plus minus y. Und da benutze ich, dass LH ein K-Teilraum ist von KOM. Jetzt mache ich eine letzte Umformung. Was bedeutet das? U plus minus y liegt hier drin. Ich kann also u plus minus y schreiben als ein Element daraus. Dann kann ich umgekehrt schreiben u als das Element daraus plus y. Das heißt, das hier kann ich umformulieren zu u liegt in der Restklasse oder Nebenklasse y plus lh. Und das ist genau das, was wir zeigen wollten. Wir haben ein Element U hergenommen aus der Lösungsmenge L und haben gezeigt, dass man das schreiben kann als Y plus eine Lösung des homogenen Systems. Das war die andere Inklusion, damit sind wir fertig. Beispiele und da passieren ganz unterschiedliche Dinge, damit Sie ganz unterschiedliche Ideen verwirklicht sehen. Jetzt möchte ich auf die erweiterte Koeffizientenmatrix hinauf. Das ist jetzt eine Definition. Vision? Dings zeigen, wenn ich wische. Denn ich möchte jetzt an einem Beispiel noch einmal zeigen, wie man diese erweiterte Koeffizientenmatrix bastelt. Das Beispiel ist selbsterklärend. Oh, Frage? Das hier? Das ist ja nur gekritzelt. Also ich habe nochmal die Situation wiederholt für uns, damit wir im Kopf haben, was wir alles haben. Wie das Leitsystem, Abkürzung, x ist der Variablenvektor, a ist die Koeffizientenmatrix, d ist der Ergebnisvektor, a Stern ist die erweiterte Koeffizientenmatrix, l ist die Lösungsmenge, lh ist die Lösungsmenge des homogenen Lernwerks. Und jetzt alle. Ist besser? Das ist auch eine Idee für ein Lied. Aber nicht jetzt. Gucken wir uns das mal eben an. Ich zeige Ihnen erstmal nur, was das lineare Gleichungssystem ist und wie das in unserer Schreibweise aussieht. Und jetzt gebe ich Ihnen Zeit, während ich nämlich die Tafel wische, um für sich einmal nachzuvollziehen, wenn ich die Matrix nicht kenne, könnte ich sie dann selber aufstellen. Weiß ich, was wohin kommt. Und dann reden wir gleich nochmal kurz drüber und dann reden wir über die erweiterte Koeffizientenmatrix. Dann haben Sie jetzt die Chance, das nochmal zu üben. Koeffizienten in die Matrix schreibt? Wer macht das einmal für mich bitte? Woher kommen die Matrix-Einträge und woher kommt der Vektor auf der rechten Seite? Was muss ich machen? Einfach nochmal die Bastelanleitung erklären. Oben sind die Gleichungen. Und wie komme ich jetzt auf die Schreibweise mit der Matrix? Was muss ich machen? Genau. Wenn Sie die Sachen nehmen, die bei x1 dran stehen, müssen Sie die in die erste Zeile schreiben. Denn die Matrixmultiplikation sagt ja, ich kombiniere x1 mit 3 und dann x2 mit 2 und x3 mit minus 1, um hier auf den ersten Eintrag zu kommen. Das ist genau die erste Zeile, die erste Gleichung. Und das funktioniert nur, wenn ich das so rum reinschreibe. Wenn ich es andersrum mache, dann muss mein Variablenvektor auf die rechte Seite und dann ist alles, was wir hier machen, genau falsch rum. Dann muss man immer Zeilen statt Spalten machen und andersrum ist alles andersrum. Dann müssen auch die Abbildungen von der anderen Seite kommen und ganz viele Dinge ändern sich, die wir vorher gemacht haben. Das heißt, um im Einklang zu bleiben mit dem, was wir bisher entwickelt haben, muss der Variablenvektor auf der linken Seite stehen und die Koeffizienten der Gleichung müssen in die Spalten gehen. Okay? Der versucht nochmals zu erklären. Nein, okay, nicht okay. Dann machen wir das nochmal gemeinsam. Das ist weder eine Zeile noch eine Spalte. Jetzt bin ich verwirrt. Ah, okay. Oh, super, dann müssen wir es nochmal besprechen. Danke, dass Sie das gesagt haben. Ich wette, 5 andere hatten eine ähnliche Frage. Dann klären wir das jetzt nochmal. Okay. Wer sieht, wie sich die erste Gleichung in die Matrix-Schreibweise übersetzt? Wem ist das klar? Gut, das sind nicht alle. Also erkläre ich es nochmal. Die erste Gleichung sehe ich in folgender Weise. Das 3 mal x1 entsteht als 3 mal x1. Das 2 mal x2 entsteht als 2 mal x2. Und das minus x3 entsteht als minus 1 mal x3. Die 5 hier auf der rechten Seite ist die 5, die hier als erstes steht. Das heißt, ich kombiniere den Vektor x1, x2, x3 mit der ersten Spalte der Matrix, genauso wie man es immer macht bei Matrixmultiplikation, und kriege dann die erste Gleichung meines Gleichungssystems raus. Okay, jetzt nochmal. Wem ist jetzt klar, wie man die erste Gleichung sieht? Ja. Ich bilde mir ein, dass es mehr ist, aber es ist wahrscheinlich wishful thinking. Zweite Gleichung. Wir nehmen wieder den Vektor x1, x2, x3, aber diesmal kombinieren wir ihn mit der zweiten Spalte der Matrix. Und was bekommen wir dann? 2 mal x1 plus 1 mal x2 plus 1 mal x3 und raus kommt minus 1. Und hey, das ist genau die zweite Gleichung. Und jetzt die dritte. Wer erklärt mir die dritte Gleichung? Ah, danke, dass Sie sich melden. Das finde ich super. Sie dürfen anfangen. Klar. Ich kann auch hier rumhackeln. Das geht noch bis. Stimmt, ich hätte vorher darum zappeln sollen und nicht dort. Was für Fragen haben Sie jetzt noch? Okay, jetzt basteln wir die erweiterte Koeffizientenmatrix. Kann mir jemand sagen, wie die aussieht, bevor ich das aufdecke? Haha, ja, Sie dürfen nochmal.
3, 2, minus 1, 2, 1, 0, minus 1, 1, 4, 5, minus 1, 0.
Genau, ich nehme die und klatsche es unten dran. Genau so sieht das aus. Die alte Koeffizientenmatrix steht auch nochmal da. Und jetzt haben wir unten einfach unseren Ergebnisvektor drangehängt. So kriegen wir die erweiterte Koeffizientenmatrix. Passiert also überhaupt nichts Aufregendes. Okay? Dann machen wir jetzt weiter. Die Frage ist ja, wofür brauchen wir die? Und hier kommt das dritte Kriterium. Der Rang von A und der Rang von A-Stern sind gleich. Das ist einer der Gründe, warum wir uns mit dem Thema Rang von Matrizen beschäftigen. Das machen wir nicht nur wegen linearer Abbildung oder Vektorhomomorphismen, sondern auch, weil uns das bei Gleichungssystemen. Gut, zeigen wir das? Hier stecken ein, zwei Ideen drin, die wir auch später brauchen, wenn wir konkret Lösungen ausrechnen wollen. Da weise ich dann immer drauf hin, jedenfalls wenn ich dran denke. So, das ist eine wichtige Idee. Fangen wir an mit aus 1 folgt 2. Wir machen wieder so einen Ringschluss. Aus 1 folgt 2, aus 2 folgt 3, aus 3 folgt 1. Das ist der Plan. Thank you. befinden uns am Vektor V, der Art, dass V Stern A gleich D ist. Dann nehmen wir unseren Vektor V an, ja? Vielen Dank, dass Sie gleich gesehen haben, dass wir schon da sind. Jetzt machen wir weiter. Ups, nicht die 2. Dann Aussage 2. Dann sagt, jetzt machen wir aus 2 Feld 3. Das kann ich fast mündlich machen. Gucken wir mal, was 2 bedeutet. 2 heißt D liegt im Zeilenraum von A. Heißt also, ich kann D als Linearvernetzung mit diesen Zeilenvektoren darstellen. Und das heißt, der Rahmen der Matrix wird jetzt nicht größer, wenn ich das D noch unten dran schreibe. Denn so war der Rang definiert, richtig? Dimension des Raums, der von der Menge der Zeilen schon aufgebrannt wird. Jetzt schreibe ich einen dazu, aber die Menge ändert sich nicht, der Rang ändert sich nicht. Okay, aus 2 von 3 ist ganz klar. Das ist würde ich jetzt mal hinschreiben. Okay? Hier gucken wir einen Zeilenrang an. Wir haben gesehen, es ist egal, ob man Zeilen oder Spalten betrachtet, aber hier ist die Betrachtung mit den Zeilen, die wir sofort liefern. Als nächstes machen wir aus 3 folgt 1. Das heißt, wir fangen damit an, dass A und A Sterne den gleichen Rang haben. Wir übernehmen, was das heißt. Und dann wollen wir daraus eine Lösung konstruieren für unser Gleichungssystem. Wir wollen zeigen, die Lösungsmenge ist nicht leer. Aus 3 folgt 1. Was heißt denn überhaupt, dass A und A Sterne den gleichen Rang haben? Wir haben gerade nochmal wiederholt, wie man den Rang einer Matrix verstehen kann. Bei A Sterne habe ich eine Zeile mehr. Wenn der Rang sich dadurch nicht ändert, heißt es ja, dass dieser neue Vektor, den ich da ergänzt habe, schon ein Erzeugnis der Menge der anderen gewesen sein muss. Aha, okay. Rang A gleich Rang A Stern bedeutet. Ja, was heißt das? Der letzte Vektor unten, also der Vektor D, den man da ergänzt hat, liegt im Zeilenraum von A. So kann ich das kurz ausdrücken. Schritt machen, um das aufzudröseln. Die Idee ist so ähnlich wie da oben, dass man einfach eine Gleichung auf zwei unterschiedliche Arten hinschreibt. Und zwar möchte ich jetzt sozusagen einmal auf die linke Seite gucken. Ich mache mal am Beispiel des ersten Eintrags D1. Wie bekomme ich den ersten Eintrag D1? Gleich muss gucken, was ist der Beitrag hier? Das ist Lambda 1 mal A11. Was ist der Beitrag im zweiten Vektor? Das wird Lambda 2 mal A21 sein. Und so weiter bis hin zu diesem Beitrag Lambda n mal A11. All das zusammen ergibt den ersten Eintrag von D. D1, das kann man also weitermachen für alle Einträge. Ich schreibe den ersten hin. Denn dann, das hilft dabei, die nächste Umformung zu verstehen. Jetzt gilt D1, die gleich Lambda 1 mal A11 plus und so weiter, was ich also gerade gesagt habe. Lambda n mal A n1. Die gleiche Idee machen wir jetzt für den Rest des Vektors D noch fertig, D2, D3 und so weiter bis Dm. Was passiert bei Dm? Können wir auch noch mal kurz gucken. Da schauen wir uns immer die letzte Komponente an. Das heißt, wir haben Lambda 1 mal A1m und so weiter bis hin zu Lambda m mal ANM. Das sind die letzten Komponenten. Und deswegen können wir jetzt wieder so ähnlich wie vorhin, aber rückwärts argumentieren und können Folgendes hinschreiben. Genau am nächsten Satz. Fragen? Unsere Koeffizientenmatrix kann momentan irgendwas sein. Für das, was gleich kommt, ist einfacher, wenn die quadratisch ist. Wie kann man aus einer nicht quadratischen Koeffizientenmatrix eine quadratische machen? Na, je nachdem, ob es zu viele Zeilen oder Spalten gibt, kann ich einfach was ergänzen. Sie hatten eine Idee? Genau, ich ergänze einfach Nullen. Das heißt, ich ergänze entweder Variablen, die keine Rolle spielen, oder ich ergänze Gleichungen, die keinen Inhalt haben. Beides spielt keine Rolle und dann darf ich immer annehmen, dass meine Koeffizientenmatrix quadratisch ist. Das ist ein bisschen einfacher für die Handhabung und dann funktionieren mehr von den Methoden, die wir uns vorher überlegt haben. Okay, das motiviert den folgenden Satz und vor allem die Tatsache, dass ich jetzt nur noch Koeffizientenmatrizen betrachte, die quadratisch sind. Und danach gucken wir uns praktisch an, wie man die Lösungsmenge bestimmt. Der Witz dabei ist, oder ich sollte es anders sagen, ich mache es deshalb in dieser Reihenfolge, also erst die Theorie und dann das praktische Verfahren, weil ich möchte, dass Sie im Hinterkopf behalten, dass man manchmal das praktische Verfahren gar nicht durchführen muss, weil man sich vorher theoretisch überlegen kann, dass die Lösungsmenge leer ist, zum Beispiel. Da sparen Sie dann Arbeit und deswegen machen wir es in der Reihenfolge. Die leere Menge ist kein Teilraum. Denn der Nullvektor liegt ja nicht drin. Also bitte nicht was Falsches merken. Die Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems ist im Allgemeinen kein Teilraum. Das ist im Allgemeinen einfach falsch. Und einer der Gründe ist, dass es sein kann, dass sie leer ist und die leere Menge ist kein Teilraum. Ich freue mich sehr, dass Sie das gesagt haben, weil ich sicher bin, dass ein paar andere den gleichen Denkfehler hatten. Vielen Dank. Also, leere Lösungsmenge kann passieren. Erste Möglichkeit. Was kann noch passieren? Ja? Das haben wir vorhin geklärt, aber mir geht es eher darum, wie viele Lösungen es geben kann. Wir haben jetzt gesehen, vielleicht gibt es keine. Nur die Möglichkeiten, noch keine Begründung, nur die Möglichkeiten. Was kann noch passieren? Unendlich viele Lösungen kann sein, ja. Ich sag mal viele, denn ob es unendlich viele sind, hängt vom Körper ab, den man drunter liegen hat. Wenn der endlich ist, okay. Was noch? Was kann noch passieren? Da hinten. Richtig, genau. Jetzt haben wir alles beisammen. Und ich möchte nochmal sagen, einfach weil es so wichtig ist, die Lösungsmenge ist im Allgemeinen kein Teilraum. Das stimmt einfach nicht. Die Lösungsmenge ist ein Teilraum genau dann, wenn dieser Vektor D der Nullvektor ist und sonst nicht. Es kann die leere Menge sein. Es kann kann eine einelementige Menge sein, genau eine Lösung. Und es kann viele Lösungen geben. Und ich sage jetzt viele und nicht unendlich viele, denn das hängt vom Körper ab, über den wir arbeiten. Okay, das heißt, wir merken uns, keine, genau eine, viele. Das sind die Möglichkeiten. Und es ist wichtig, sich das irgendwie einzuprägen, denn in der Prüfung frage ich Sie solche Sachen. Rang haben, ist die Lösungsmenge leer. Wenn sie den gleichen Rang haben, dann gibt es überhaupt erstmal Lösungen. Das ist einer der Gründe, warum ich mit Ihnen relativ lange über das Thema Rang gesprochen habe und warum ich auch Wert darauf lege, dass Sie wirklich genau verstehen, was der Rang ist und wie man ihn berechnet, dass Sie manche dieser Anfängerfehler nicht machen oder nicht so lange. Einfach weil das hier wichtig ist, man muss erkennen können, ob Matrizen den gleichen oder unterschiedlichen Rang haben. Ja.
Die erweiterte
Koeffizientenmatrix.
Genau. Die entsteht ja mit D. Und
genau.
D ist ja das Ergebnis.
Ja. Genau.
Wenn L nichts ist, woher kommt dann D? Woher weiß
D gibt es trotzdem. D ist ja der Ergebnisvektor und nicht eine Lösung. Eine Lösung ist doch etwas, was ich für x einsetze. Also, deswegen habe ich gesagt, D heißt Ergebnisvektor, damit man das nicht mit der Lösung verwechselt. Danke für die Frage. Bestimmt hatten die noch andere. Gibt es noch weitere Fragen, bevor ich weiterschreibe? Okay, nächste Aussage. Es kann sein, dass das Gleichungssystem genau eine Lösung hat. Hier haben wir genau eine Lösung. Und wie passiert das? Ich kürze mal ab, genau dann, wenn. Das passiert genau dann, wenn unsere Koeffizientenmatrix A vollen Rang hat. Und machen wir uns mal kurz klar, was der Zusammenhang ist und warum sich diese Aussagen miteinander vertragen. Wenn der Rang von A voll ist, dann werden wir uns klar machen, kann er nicht größer werden, wenn man den Ergebnisvektor noch dranhängt. Das heißt, dann müssen diese Ränge gleich sein und dann muss die Lösungsmenge nicht leer sein. Warum man nur genau eine Lösung findet dann, das ist eine andere Frage. Das hat offensichtlich auch noch irgendwas mit dem Rang zu tun, aber wir müssen noch klären, was. Und jetzt kommt Aussage 3 oder C. Das lineare Gleichungssystem hat mehrere Lösungen, also mindestens zwei. Genau dann, wenn einerseits A und A Stern den gleichen Rang haben, aber wenn der Rang von A eben nicht voll ist. Das heißt, der volle Rang entscheidet darüber, oder der volle oder nicht volle Rang entscheidet darüber, ob es eine oder viele Lösungen gibt. Das ist die Philosophie dahinter. Thank you. wie man das löst. Aber manchmal wollen sie vielleicht gar nicht die Lösung kennen, sondern sie wollen nur wissen, ist das Ding überhaupt lösbar?
Und auch später, auch aus theoretischen Gründen, kann das für uns wichtig sein, ohne dass wir die Lösungsstränge wirklich bestimmen wollen. Das heißt, was ist hier jetzt so möglich? Man kann erstmal gucken, haben A und A-Sterne den gleichen Rang? Wenn ja, dann wissen wir, es gibt eine Lösung. Und die Frage ist nur, wie viele? Und wie viele es gibt, kann man dann anhand dieser Unterscheidung sehen, nämlich ob der Rang von A schon voll ist oder ob nicht. Das ist eine Möglichkeit daran. Okay? Man kann dieses Resultat auf ganz viele verschiedene Arten lesen, als praktische Anleitung oder als Grundlage für theoretische Erkenntnisse. Und je nachdem, was die Fragestellung ist, können Sie das dann ganz flexibel benutzen. Die Frage kann sowas sein wie, hier ist ein Gleichungssystem, Sie wissen, das hat nur eine Lösung, was können Sie mir jetzt sagen? Dann können Sie das quasi rückwärts benutzen. Denn deswegen steht da überall genau dann wenn, damit das geht. Und umgekehrt, wenn Ihnen jemand ein Gleichungssystem gibt, dann können Sie anhand gewisser Eigenschaften der Sachen, die da rumlaufen, erkennen, in welchem Fall sie sind. Soweit erstmal so einigermaßen hilfreich zur Orientierung. Wir wenden das natürlich später praktisch an, dann wird es noch klarer. Ich habe irgendwo eine Frage gesehen. Aber ich weiß nicht ganz wo. Ja? C-Vorlesen, ja klar. Das lineare Gleichungssystem hat mindestens zwei Lösungen. Genau dann, wenn der Rang von A der gleiche ist wie der von A Stern. Und zusätzlich noch A nicht vollen Rang. Heißt also, wenn A nicht vollen Rang hat, dann können zwei Dinge passieren. Entweder es gibt gar keine Lösung, weil nämlich der Rang von A Stern größer ist als der von A, oder es gibt viele Lösungen. Aber es kann dann nicht sein, dass wir nur genau eine haben. All das sind Aussagen, die man aus diesem Satz ableiten kann. Und ich habe irgendwo eine Frage gesehen, ja?
Gibt es auch Körper mit nur einem Element?
Nein, jeder Körper hat mindestens zwei Elemente, denn das Nullelement und das Einselement sind verschieden. Ja, danke. Ansonsten wäre nicht klar, dass da wirklich disjunkte Aussagen stehen. Dankeschön. Was noch? Okay, dann beweisen wir das. Wir haben ja noch sehr viel Zeit. Drei Aussagen und jede Aussage ist eine Genau-Dann-Wenn-Aussage. Das heißt, wir haben in Wirklichkeit sechs Dinge zu zeigen. Sechsmal aus dem folgt das. Was ist A? Die Lösungsmenge ist mehr genau dann, wenn die beiden einen unterschiedlichen Rang haben. Moment, das stand doch schon in dem Lemma vorher. Lemma 6.5. Das ist einfach nur die Negation von 1 und die Negation von 3. 1 und 3 sind gleichwertig, deswegen sind auch die Negationen gleichwertig. Das heißt, wir kriegen das geschenkt. Wunderbar. Dann gucken wir
wenn wir uns das überlegen, also dass A und A Stern den gleichen Rang haben, kann man ja so interpretieren, dass man diese untere Zeile D, die noch dazugekommen ist, als Linearkombination der Zeilen schreiben kann, die da drüber stehen. Richtig? Das ist eine Möglichkeit, wie man das interpretieren kann. Und wenn es nur genau eine Lösung gibt, dann heißt es ja, es geht nur auf genau eine Weise, denn die Lösung entsteht ja durch die Koeffizienten, die man da benutzt. Aha, das heißt also, wir wissen jetzt, die Ränge sind gleich und man kann den letzten Vektor unten, das D, nur auf genau eine Weise mit den Zeilenvektoren von A darstellen. Das haben wir jetzt gelernt. Zeilen. Voller Rang heißt, dass die Menge dieser Zeilenvektoren wirklich n-elementig ist und linearunabhängig. Das heißt, wir haben eine Basis für K hoch n stehen. Ja, aber wenn wir eine Basis für K hoch n stehen haben, dann heißt es doch, wir können jeden Vektor aus K hoch n damit kombinieren. Und das heißt, dass wir auch den Vektor d basieren können aus den Zeilenvektoren. Und das heißt, dass das lineare Gleichungssystem lösbar ist. Das heißt, die Lösungsmenge ist nicht leer. Aber warum ist sie genau n-elementig? Na, wenn es mehrere Lösungen gäbe, könnte man den Vektor d auf mehrere Arten als Linearkombination schreiben, aber der Witz einer Basis ist doch immer, dass man nur genau eine Linearkombination findet für jeden Vektor. Das heißt, wir benutzen hier die Theorie der Vektorräume, das Konzept von Basis und so weiter, für die lineare Gleichungssysteme. Das ist der Witz. Mindestens
Das heißt, die Lösungsmenge ist nicht leer und aus dem Lemma von davor wissen wir dann, dass der Rang von A und der Rang von A Stern gleich sind. Richtig? Das war gerade der Witz. Nicht leere Lösungsmenge heißt, A und A Stern haben den gleichen Rang. Also können wir das schon mal zitieren. Das war Lemma 6.5. Aber es ist nicht alles. Denn hier steht noch, dass A nicht voll kann. Okay. Heißt also, der Rang von A ist nicht voll. Der Rang von A ist der gleiche wie von A. Entschuldigung, wir wollen jetzt noch zeigen, dass der Rang von A nicht voll ist. Und wir wissen im Moment nur, die beiden Ränge sind gleich. Wie kommen wir jetzt drauf, dass A nicht vollen Rang hat? Na, das ist die Idee, die wir vorhin schon benutzt haben. Für jede Lösung haben wir ja so einen Vektor, den wir für x1 bis xn einsetzen können, sodass wir auf d kommen. Und hier steht, dass wir das auf mehr als eine Weise tun. Das heißt also, dass wir den Ergebnisvektor d nicht nur auf eine Weise mit den Zeilenvektoren basteln können, sondern auf mehrere Weisen. Und das heißt, dass die Menge dieser Zeilenvektoren nicht linear unabhängig sein kann. Denn wenn linear unabhängig wäre, dann hätten wir immer eindeutige linear Kombinationen. Aha, so kommen wir drauf, dass der Rang nicht voll ist. Das ist tatsächlich ein bisschen subtil. Stichwort lineare Unabhängigkeit und solches Zeug. Und jetzt beginnen wir Theorie zu entwickeln, mit der wir in Zukunft das alles viel einfacher machen können, denn wir entwickeln Verfahren, wir können über die Lösbarkeit was sagen, ohne die Lösung wirklich ausrechnen zu müssen. Das heißt, wir sparen in Zukunft ganz, ganz viel Zeit. Und da lohnt es sich auch ein bisschen, in ein paar Gedanken zu investieren. mit dem nächsten Beispiel. Und da machen wir dann nächste Woche weiter. Das nächste Beispiel, Moment, kommt gleich. Da ist es. Das dient so ein bisschen zur Motivation, was wir dann als nächstes tun. Das Kapitel ist fast zu Ende. Wir haben jetzt die wesentliche Theorie. Es kommt noch ein Verfahren, so eine Art Lösungsalgorithmus. Und dann kommen ein paar Beispiele, an denen wir sehen, was passiert. Und ich mache dann so viele Podcast-Folgen mit weiteren Beispielen, wie Sie wollen. Das heißt aber, dass wir nächste Woche Donnerstag tatsächlich noch ein bisschen mehr machen können als das Ende vom Kapitel lineare Gleichungssysteme. Und das ist mir wichtig, weil ich da einen Ausblick geben möchte auf das, was in Teil 2 passiert. Okay, Beispiel 6.7. Wir haben ein Gleichungssystem gegeben, diesmal über Q, nicht über R. X Stern, irgendeine Koeffizientenmatrix gleich irgendein Ergebnisvektor, diesmal direkt in Matrixschreibweise, nicht mehr mit Gleichungen. Und eine Lösung habe ich jetzt sozusagen gesehen, nämlich die Lösung 110. Wenn Sie das einmal testen, wenn Sie ausmultiplizieren, dann sehen Sie, dass das wirklich eine Lösung ist. Hier steht die Rechnung. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, was wir weitermachen können. Wir wissen jetzt, das System ist lösbar. Die Frage ist, ist die Lösung eindeutig oder gibt es viele? Und jetzt ist eine Möglichkeit, dass man das homogene lineare Gleichungssystem löst und dann das anwendet, was wir uns heute angeschaut haben. Die andere Möglichkeit ist, dass man so eine Art Dreiecksverfahren anwendet, dass man nämlich guckt, ob die Koeffizientenmatrix vollen Rang hat. Das wäre jetzt eine Anwendung davon. Denn wenn die vollen Rang hat, dann wissen wir, dass die gefundene Lösung die einzige ist. Schauen wir uns das mal an, wie kann man das machen? Ich nenne das deshalb Dreiecksverfahren, weil wir uns ja so verschiedene Möglichkeiten überlegt haben, aus einer Matrix eine Dreiecksmatrix zu formen. Und bei Dreiecksmatrizen kann man den Rang ganz gut ablesen. Das ist der Witz dabei. Ist also nur ein Spitzname. Ich wandle die Matrix, die ursprüngliche Matrix um, mit Hilfe von Additionsmatrizen. Dann kriege ich eine andere Matrix raus. Vorsicht, das Gleichungssystem verändert sich streng genommen, wenn man das macht. Das ist eine andere Koeffizientenmatrix, aber der Rang ändert sich nicht, wenn ich solche Umformungen mache. Jetzt kommt noch eine Umformung. Stichwort Rang ablesen durch Dreiecksformen. So, das ist eine schöne Dreiecksmatrix. Ich sehe sofort, dass der Rang 3 ist, also voll. Das heißt, ohne weiteres Rechnen habe ich jetzt erkannt, dass die eine Lösung, die ich vorher gesehen habe, die einzige ist. Und das ist die Schönheit dieser Theorie. Wir können jetzt all das, was wir vorher gelernt haben, damit einbringen. Wir müssen nicht kompliziert das homogene Gleichungssystem lösen, noch irgendwas machen, sondern wir sind hier an der Stelle fertig. Heißt also, das ist eine Möglichkeit, ein Verfahren, wie man gucken kann, ob eine Lösung, die man gefunden hat, die einzige ist. Damit schließe ich. Nächste Woche geht's weiter.